Heute bei «Apropos» der Freisinn und Europa. Momentan läuft die Vernehmlassung zu den neuen Verträgen der Schweiz mit der Europäischen Union. Eine entscheidende Rolle spielt dabei, auch aus historischen Gründen, die FDP. Wie der Freisinn über Europa denkt, das gibt meistens ein recht gutes Gefühl, wie die restliche Schweiz über Europa denkt. Und das ist unterschiedlich. Auch darum ist es interessant, wie sich der Freisinn eine Meinung zu diesen Verträgen bildet. Interessant und heikel. Warum das so ist, das weiss Larissa Rien, die Bundeshauschefin von der Media. Sie ist heute uns zu einer neuen Folge von «Apropos» zugeschaltet, im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger, der Berner und der Basel-Zeitung. Ich heiße Philipp Loser. Hallo Larissa.
Hallo Philipp.
Larissa, wir fangen in Bellevue in Bern an. Dort hast du kürzlich ein Streitgespräch zu dem neuen Vertrag mit der Europäischen Union moderiert.
Ich freue mich sehr, dass Sie alle hier sind heute Abend. Und ich möchte zu Beginn eigentlich auf die Amöbengrafik.
Wer ist denn dabei gewesen?
Also zuerst mal muss man sagen, dass es eher ein unverdächtiges Podium war im Sinn von, es ist von der Volkswirtschaftlichen Gesellschaft vom Kanton Bern organisiert worden und die haben noch keine Position bezogen. Weil viele andere, auch so Wirtschaftsakteure, die haben sich ja schon positioniert für oder gegen die Verträge und dann kann man sich fragen, haben die jetzt das Podium extra auf die eine oder die andere Seite zusammengesetzt, um es ein bisschen ausgesehen zu haben für die eine oder die andere Seite. Das war nicht so gewesen. Auf der Pro-Seite ist die Europarechtsprofessorin Christa Dobler dabei gewesen und der Ipsomed-Chef und FDP-Nationalrat Simon Michel. Und auf der Kontra-Seite der Vizepräsident von der FDP Zürich, der Matthias Müller, und der Co-Präsident von Autonomie Suisse, der Hans-Jörg Bertschi.
Das heisst, auf beiden Seiten sind zwei FDPler gesessen. Das ist interessant, oder?
Wir haben heute ein kleines internes FDP-Duell auch hier auf der Bühne.
Ja, das widerspiegelt die Situation in der Partei, wo sich ja noch nicht festgelegt hat, offiziell, wie sie zu den EU-Verträgen steht. Und die beiden, also der Müller und der Michel, die sind eben auch beide Teil von einer Gruppe, die jetzt gerade die Position von der FDP zu diesen Verträgen soll ausarbeiten.
Wir müssen die ganze Sache, glaube ich, von Anfang an aufdröseln. Und zwar fangen wir, glaube ich, am besten an am Anfang vom Sommer, im Juni, Mitte Juni, ist Ignacio Cassis, der Außenminister, vor die Öffentlichkeit getreten und hat den neuesten Versuch von einem Vertrag mit der EU präsentiert.
Von 2 Franken, die hier verdient werden, stammt einer aus dem Ausland. Für unseren Wohlstand ist ein gesicherter Zugang zu internationalen Märkten deshalb zentral. Das gilt insbesondere für die Beteiligung am EU-Binnenmarkt, mit dem wir mehr als die Hälfte unseres Außenhandels abwickeln. Die EU ist mit Abstand unser wichtigster Handelspartner. Wir haben gesehen, das ist der beste Weg, der so gut funktioniert hat für uns, dass es absurd wäre, etwas anderes zu haben.
Kannst du uns ein ganz kurzes, was bisher geschah, liefern zu diesem Moment?
Ja, vielleicht muss ich noch ein bisschen vor dem Moment ansetzen. Und zwar hat es ja schon mal einen Vertrag gegeben, wo auch der Cassis im Lead war bei dieser Ausarbeitung. Und zwar ist das Rahmenabkommen mit der EU. Und das hat man dann 2021 beerdigt. Das hat der Bundesrat gefunden, das weicht zu fest ab von dem, was wir wollen. Und hat die Verhandlungen abgebrochen, respektive gesagt, wir wollen das nicht abschliessen, ohne es überhaupt der Bevölkerung präsentiert zu haben. Und jetzt, in den letzten 4 Jahren, hat dann der Ignacio Cassis mit seinen Leuten, also mit neuen Chefunterhändlern, in hunderten Gesprächsrunden darauf hingeschafft mit der EU, dass man eine neue Lösung findet. Und das haben sie dann schon mal vorgestellt im Gesamtbundesrat Ende letzten Jahr. Aber man hat noch nicht gewusst, was steht eigentlich in diesen Verträgen. Und da hat natürlich vor allem die SVP gesagt, das ist heikel, wir haben keine Ahnung, was da drin steht. Da hat sicher ganz viele so Hürden noch drin und versteckte Hindernisse. Und jetzt hat dann der Ignacio Cassis können vor die Medien treten an dem 13. Juni und sagen, das ist das Resultat, das wir ausgearbeitet haben. Und es ist darum interessant, weil das Mantra so von unserem Außenminister ist ja, Außenpolitik ist Innenpolitik. Und das hat, glaube ich, noch nie so gegolten wie jetzt gerade und in den nächsten wahrscheinlich 2-3 Jahren. Weil jetzt ist das ausgehandelt, ja, das ist wahrscheinlich auch nicht ganz einfach gewesen, das Hin und Her mit der EU, aber jetzt muss er das in der Schweiz verkaufen und er muss es eben auch in seiner Partei verkaufen und darum ist es recht ein entscheidender Moment für ihn.
Was ist denn das Resultat, wenn er da präsentiert hat, ganz grob?
Also man kann sagen, wir haben ja heute schon die bilateralen Verträge mit der EU. Also die regeln, wie die Schweizer Firmen ihre Produkte dürfen verkaufen in allen EU-Ländern. Und wie wir mit der EU auch in anderen Bereichen zusammenarbeiten, zum Beispiel so beim Flugverkehr oder auch beim Landverkehr, bei den Zügen und so weiter. Und es regelt auch Personenfreizügigkeit, also dass wir zum Beispiel einfach können über Grenzen, ohne unseren Pass zu zeigen, nach Deutschland oder nach Frankreich und in alle anderen EU-Staaten. Das ist quasi das, was wir heute schon haben. Das sind die bilateralen 1 und 2. Und jetzt sagt aber die EU schon lange, dass sie will die Regeln anpassen will. Weil seit wir die Verträge mit der EU abgeschlossen haben, hat sie ihr Regelwerk stark weiterentwickelt. Und sie sagt quasi, die Schweiz muss jetzt ein paar von diesen Regeln, die für alle die Staaten gelten, die den Markt mitmachen, auch übernehmen, damit sie weiterhin Teil von dem Markt sein können. Und aus dieser Forderung heraus sind dann die Verhandlungen entstanden, wo dann die Schweiz gesagt hat, ja Moment, aber dann wollen wir also schon auch Forderungen stellen, zum Beispiel wenn wir 3 neue Abkommen abschliessen zu Strom, Lebensmittelsicherheit und Gesundheit. Und wir wollen auch gewisse Absicherungen, zum Beispiel bei der Zuwanderung, dass da nicht einfach unendlich viele Leute in die Schweiz kommen. Und das ist ihr jetzt auch gelungen. Da gibt es dann ganz viele so Fachbegriffe wie Schutzklauseln, Unionsbürgerrichtlinien und viele weitere Ausnahmen. Also sie hat Ausnahmen bekommen, aber die Gegner sagen natürlich, die gehen viel zu wenig weit und die erlauben uns eigentlich nicht, zum Beispiel zum Zuwanderung einseitig zu steuern.
Das sind alles Fragen, die jetzt in der Vernehmlassung diskutiert werden. Die haben angefangen eigentlich mit der Präsentation von Ignacio Cassis. Wie macht es das seine Partei, die FDP, genau? Wie geht sie mit diesen Verträgen um? Wie tut sie sich Meinung erarbeiten zu denen?
Der Parteipräsident oder der Non-Parteipräsident, muss man sagen, der Thierry Burkhard, der ja zurücktritt im Oktober, der hat eine Arbeitsgruppe eingesetzt und dort sitzen 12 Leute drin, 6 Befürworter und 6 Gegner von diesen Verträgen. Das ist jetzt nicht repräsentativ dafür, wie sie der Partei aussieht, weil er sagt, er weiss ja nicht, wie sie der Partei aussieht und darum will er eben die Delegierten entscheiden lassen darüber, was eigentlich die Position soll sein von der FDP zu Europa. Und jetzt werden gerade 2 so Positionspapiere ausgearbeitet, wo quasi eben die unterschiedlichen Positionen, also ein Ja und ein Nein zu diesen Verträgen begründet. Und nachher am 18. Oktober gehen die Freisinger Delegierten ins Wankdorfstadion in Bern und nachher entscheiden sie dort, was sie wollen und haben dann quasi schon das passende Papier parat.
Warum machen die das so aufwendig und kompliziert?
Weil die FDP in der Vergangenheit auch schon auf andere Art und Weise Entscheid getroffen hat zu Europa. Teilweise einfach in der Parteispitze. Und das ist dann nicht immer gut angekommen. Teilweise ist dann auch, hat irgendwie die Basis kurzfristig entschieden und dann ist man völlig überrumpelt gewesen. Und das mal will man quasi möglichst vorbereitet an das angehen und sagen, also es ist wirklich ein fundierter Prozess gewesen. Man hat sich eine Meinung bilden im Vornherein und man hat nicht einfach so aus dem Affekt heraus entschieden.
Also wie genau überrumpelt?
Ja, es hat ein paar Überraschungen gegeben in EU-Fragen, wo der Partei dann oder Teil von der Partei recht unangenehm gewesen sind. Und zwar angefangen hat das 1992, wo es um den Beitritt gegangen ist zum Europäischen Wirtschaftsraum, also zum EWR. Und dort hat die FDP-Spitze recht schnell beschlossen, wir wollen das Ja, wir sind eine Wirtschaftspartei, wir müssen da Ja sagen, damit unsere Unternehmen eben Zugang haben zum europäischen Markt. Und sie haben das recht als alternativlos dargestellt. Und dann hat es halt Leute in der Partei, die lieber ein bisschen mehr Distanz hatten zu Europa, wo das nicht gepasst hat. Und die haben sich dann recht vor den Kopf geschossen gefühlt, dass das Parteispitze einfach so entscheidet. Und das ist nicht das einzige Mal gewesen, weil dann etwa 3 Jahre später ist es in Interlaken an einem Parteitag, hat es eine Abstimmung gegeben über den EU-Beitritt. Also nicht unmittelbar, aber quasi, ob die Partei so ein mittelfristiges Ziel hat, um den EU beizutreten. Und dann ist völlig überraschend ein Ja rausgekommen. Und es ist dann dreh gewesen davon, dass auffällig viele Busse aus dem Kanton Genf dort hingefahren sind und so, weil das ist eben nicht ein DV gewesen, also eine Delegiertenversammlung, wo nur eine gewisse Anzahl Delegierte aus jedem Kanton kommen können, sondern ein Parteitag, wo einfach kommen kann, wer Mitglied in der Partei ist und wer halt gerade Lust hat zum DC an dem Tag. Und dann sind halt eben viele Befürworter, die haben sich offensichtlich organisiert und haben dafür gesorgt, dass die FDP da ein Ja beschlossen hat. Und der damalige FDP-Präsident, das war der Franz Steinecker, der hat dann nachher gesagt, das kostet uns 3% mindestens bei den nächsten Wahlen. Und natürlich hat die FDP tatsächlich verloren bei den Wahlen. Also, das ist einfach quasi ein Prozess, der war schwer kontrollierbar gewesen, wieder für die Parteispitze. Also einmal hat sie ganz autoritär quasi von oben entschieden und einmal hat sie es völlig der Basis überlassen. Beides hat nicht so gut funktioniert. Und dann hat es nochmal eine Episode gegeben, und zwar 2018, wo das Rahmenabkommen schon mal zur Diskussion gestanden ist. Dort sind es eigentlich so die skeptischen Leute gewesen, der Partei, die die anderen ein bisschen überrumpelt haben, weil die haben dort an einer Delegiertenversammlung so rote Linien beschlossen. Von denen hat man nachher ganz viel geredet, von den roten Linien, also was quasi die Verhandler von der Schweiz mindestens erreichen müssen. Und mit dem haben sie ihrem eigenen Außenminister Ignacio Cassis ein rechtes Ei gelegt, weil er ist ja am Verhandeln gsi und er hat irgendwie wie gewusst, okay, hinter das kann ich nicht zurück, das sagt sogar meine eigene Partei. Und dann hat es nicht geklappt, um ein Ergebnis zu erzielen. Und darum hat man das mal wollen, erstens mal schon mal nichts sagen während der Verhandlungen und zweitens nachher eben einen Prozess haben, der möglichst kontrolliert ist und so. Und das alles hat auch damit zu tun, dass die historische Bedeutung von der FDP, wenn es um so Europa-Entscheid geht, eben auch gross ist. Also es ist nicht einfach egal, quasi fürs Resultat, was die Partei sagt.
Das wollte ich auch fragen. In anderen Parteien wird ja auch über Europa gestritten. Warum ist denn die FDP in dieser Frage so wichtig und so gross?
Also die Ausgangslage ist ja so, dass man auf der einen Seite die SVP hat. Die hat eigentlich wirklich ihre ganze Parteiidentität ist inzwischen über zwei Themen definiert. Einerseits Ausländer und andererseits Brüssel. Und dort, also das Drei sind geschlossen, die SVPler sind gegen den Vertrag, sehr klar, und machen da mit dem einen grossen Teil von ihrer Parteipolitik. Und auf der anderen Seite hat man die SP. Die hat gehadert mit dem Vertrag am Anfang, weil sie gewerkschaftsnäher ist und die Gewerkschaften haben Angst gehabt um den Lohnschutz. Also, dass quasi könnten Leute aus anderen Ländern in die Schweiz kommen und für Dumpinglöhne sorgen. Und dort hat es aber jetzt auch ein Begleitpaket gegeben und darum ist jetzt die SP auch sehr klar dafür. Also, das heisst, die ganz Rechten sind dagegen, die Linken sind dafür und dann ist die Frage, was passiert in der Mitte? Die GLP, die ist für ein Abkommen, aber die ist viel zu klein, um da entscheidend zu sein. Und dann gibt's noch die Mitte. Die wird wahrscheinlich Ja sagen. Sie hat sich jetzt noch nicht dazu durchgerungen, aber ich nehme an, der neue Parteipräsident, Philipp Matthias Brigi, den hört man so ein bisschen, der wird wahrscheinlich nicht jubeln, aber der wird dann schon Ja sagen. Und das heisst, auch die Partei wird so ein bisschen geteilt sein, aber das ist bei der Mitte, ehrlich gesagt, meistens so. In vielen Fragen ist die Partei geteilt, so zwischen den konservativen Stammlanden und der neueren, so städtischen, progressiveren Basis. Und darum glaube ich nicht, dass die Mitte sich stark wird engagieren in dem Abstimmungskampf, wenn es dann effektiv um die Verträge geht. Und das heisst eben, dass die FDP umso wichtiger ist, weil sie ja traditionelle Wirtschaftspartei ist, weil viele Wirtschaftsverbände, also zum Beispiel der Arbeitgeberverband oder Economy Suisse, die sagen schon jetzt ganz klar Ja zu diesen Verträgen, die wollen das. Und wenn jetzt die FDP Nein sagen würde, dann würde die Wirtschaft sehr ein gespaltenes Bild abgeben und das wäre für den ganzen Vertrag wahrscheinlich das Todesurteil, weil man muss sagen, es gibt schon so skeptische Stimmen aus der Wirtschaft. Dort ist auch eine Initiative lanciert worden von Kompass Europa, die Ziel hat, so ein bisschen die Verträge zu torpedieren. Und insofern braucht es wirklich eine starke Stimme auch bei den Parteien aus der Mitte oder rechts von der Mitte, die sagt, mal, wir wollen die Verträge. Um das Ganze jetzt noch kurz zusammenfassen, wir haben immer wieder gesehen in der Vergangenheit, wenn wir über Europa abgestimmt haben, zum Beispiel auch über eben Personenfreizügigkeit oder so, und man will ein Ja zu quasi zu einer Annäherung an Europa oder einfach zu einer Beibehaltung vom Status quo, dann braucht es die FDP, anders geht es nicht.
Für diese drei historischen Ereignisse, die du vorhin erzählt hast, ich wäre zufälliges Ja zum EU-Beitritt und Airolo, ist, glaube ich, der EWR das grösste und das nachhaltigste in der Parteigeschichte. Wie fest spürt man den Abstimmungskampf von damals heute noch?
Man spürt ihn vor allem bei den Gegnern von dem neuen Vertrag. Wir sind kürzlich beim Filippo Leutenegger im Büro, einem Zürcher FDP-Präsidenten und einem Schul- und Sportvorsteher. der ist so ein bisschen der neue Anführer vom Nein-Lager innerhalb von der FDP geworden. Ein bisschen überraschend, weil er eigentlich auf der nationalen Ebene eine Weile lang nicht mehr so präsent war, nachdem er zurückgetreten ist aus dem Nationalrat. Und ihm sein Büro ist wirklich ein Erlebnis für sich. Muss man noch schnell eine kleine Klammer machen, weil dort steht so eine gigantische Büste von Alfred Escher, wo der Leutenegger direkt anschaut, wenn der an seinem Pult sitzt und schafft oder an seinem Bürotisch. Und der Escher, das ist ja der Gründervater vom Freisinn, so, der gilt fast allen in der Partei als Vorbild, auch ein bisschen egal, wo sie innerhalb von der Bandbreite von der Freisinnigen stehen, oder? Das ist wirklich ein besonderes Erlebnis. Und dort in dem Büro hat uns der Filippo Leutenegger dann erzählt, dass ihn das wirklich prägt hat, wie die Partei bei EWR gehandelt hat. Also, dass sie dort einfach von oben eine Position aufoktroyiert hat, der ganzen Partei. Und dass wir die eigentlich nicht ernst genommen haben, die Warnung angebracht haben. Und nachher ist sie auch gescheitert in einer Volksabstimmung. Also eindeutig ein grosser Teil von der FDP-Basis ist dagegen gewesen. Und er hat auch nochmal darauf hingewiesen, dass eben die FDP nachher in der nachfolgenden Zeit recht viele Wählerinnen und Wähler an die SVP verloren hat. Und insofern ist es so ein, wie ein kleines Trauma in der Partei, kann man glaube ich sagen.
Hm. Wenn man jetzt kurz von der Partei weggeht, weiss man denn, wie die Bevölkerung aktuell zu den neuen Verträgen steht?
Es hat gerade kürzlich eine Umfrage neu von GFS Bern. Und zwar sind dort ungefähr 2/3 von der Bevölkerung überwiegend positiv eingestellt gewesen. Gefragt wurde, ist dort nach den Bilateralen, das ist auch ein bisschen umstritten, wie nennt man dann das neue Vertragspaket überhaupt? Und befürwortet die nennen es Bilaterale 3 und Gegner die nennen es Rahmenvertrag, also wie das, wo eben eigentlich gescheitert ist, wo es nicht mehr gibt.
Oder Unterwerfungsvertrag.
Ja, genau. Es gibt natürlich noch ganz viele weiterführende Begriffe, aber mehr so die 2 Hauptschlagworte. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen, also es ist sicher eine objektive Umfrage gewesen, in dem Sinn, sie ist repräsentativ und so weiter. Aber man kann sich vielleicht gleich vorstellen, dass, wenn jetzt gefragt wurde, wer quasi mit einem SVP-Wording, wenn sie eben den Unterwerfungsvertrag annehmen, dann wäre es vielleicht ein bisschen negativer ausgefallen. Aber jetzt nochmal zurück, also eben, es ist eine repräsentative Umfrage gewesen und dort, also bei den Grünen und der GLP hat man 80% Zustimmung gesehen, SP fast 90%, Mitte und FDP, über 70%, die Ja oder eher Ja gesagt haben und wenig überraschend bei der SVP sind es nur 17%, die dem zustimmen. Alle anderen sagen klar Nein.
Wie gross ist bei so einer Umfrage oder bei der Zustimmung, bei der grundsätzlichen zu diesen neuen Verträgen, der Einfluss jetzt auch vom Streit mit Amerika und mit den Zollwirren von Trump?
Wenn ich es richtig im Kopf habe, dann sind die Resultate von dieser Umfrage noch kurz vor dem Zollhammer von den 39% erhoben worden. Das heisst, das ist jetzt noch nicht reingeflossen, aber man hat natürlich schon gewusst, dass der Donald Trump Zoll verhängen will. Das weiss man ja schon seit dem Frühling für alle möglichen Länder. Es ist eine Unsicherheit da, wie es weitergeht mit dem Handel für die Schweiz, wie wichtig das die USA bleibt als Partner. Und das kann gut sein, dass man das gespürt hat. Also, es ist auch gefragt worden in dieser Umfrage, quasi, wer ist eigentlich die wichtigste handelspolitische Partnerin von der Schweiz und dort hat die Mehrheit klar gesagt, die EU. Und das ist nur dann quasi eine Minderheit innerhalb vom SVP-Lager, die gesagt hat, die USA sei vergleichsweise bedeutender als die EU. Und das sieht man übrigens auch in den Zahlen. Also es ist effektiv so, die EU ist weiterhin klar an der Spitze. Nur wenn man quasi einzelne Länder anschaut, dann ist die USA bis jetzt quasi das wichtigste Einzelland unter den Handelspartnern gewesen.
Kommen wir zum Schluss nochmal zurück zur FDP. Am 18. Oktober wird nicht nur das neue Präsidium gewählt, dann wird auch die Position der Partei zu diesen Verträgen festgelegt. Kann man schon abschätzen, in welche Richtung es geht?
Ja, und das kann man vielleicht ein bisschen herleiten. Also man weiss, dass in der Romandie-Zustimmung wahnsinnig hoch ist. Genf hat sogar schon als Kantonalpartei darüber abgestimmt und hat ohne Eigenstimme Ja beschlossen, also Ja-Parole. In Neuenburg habe ich gestern gehört, es offenbar sogar Drohungen, dass man sich abspalten will, wenn die nationale Partei da nicht Ja sagt. Also vielleicht ist das erst nach dem dritten Bier gesagt worden, so genau weiss ich den Kontext nicht, aber es ist einfach interessant, es ist wirklich eine emotionale Frage in der Romandie und man will dort unbedingt die langfristige Zusammenarbeit mit der EU, mit diesen Verträgen. Und in der Innerschweiz ist die Skepsis deutlich grösser. Also dort hat es zum Beispiel in der FDP Schweiz hat es kürzlich das Podium gegeben zu Europa. Kein Entscheid jetzt in dem Sinn. Aber nachher hat der SRF so ein paar Stimmen gebracht und die sind schon sehr skeptisch gewesen. Also es hat so ein bisschen ein Stimmungsbild gegeben, dass dort also durchaus nicht alle so zufrieden sind. Das heisst, es gibt grosse regionale Unterschiede, aber meine Einschätzung ist, dass es gesamthaft relativ klar bei einem Ja dürfte sein unter den Delegierten von der FDP. In der Basis könnte es noch eine tiefere Zustimmung sein, aber ich glaube, die Delegierten, die ja jetzt die Position festlegen, die werden wahrscheinlich relativ klar bei einem Ja landen.
Was ist denn die Rolle der beiden Bundesräte, die die FDP haben?
Ja, also der Ignacio Cassis hat ja die Hauptrolle. Er hat das ausgehandelt mit seinen Leuten, das Abkommen. Und jetzt ist es ein bisschen an ihm, um eine Mehrheit zu finden dafür. Und lange hat man bei ihm so ein bisschen das Engagement vermisst. Also man hat das Gefühl gehabt, während die Verhandlungen noch gelaufen sind, er hat sich immer so ein bisschen zurückhaltend geäussert. Das ist auch seine ganze Körpersprache ist irgendwie so ein bisschen zurückhaltend verkrampft gewesen in dem Ganzen. Aber seit er jetzt das Paket auf den Tisch legen kann, wirkt er plötzlich ganz anders. Also er wirkt engagiert, er wirkt einmal angriffig sogar. Jetzt während dieser Medienkonferenz hat er einmal auf kritische Journalistenfragen so ein bisschen her zurückgegeben, was man wirklich von ihm gar nicht so kennt. Also aber auch ein bisschen ironisch und so. Also es ist fast ein bisschen ein anderer Mensch, den man dort gesehen hat. Und er verteidigt das jetzt auch zum Beispiel dem Nebelspalter gegenüber. Das sind ja dezidierte Gegner von dem Abkommen. In der FDP nennen es gewisse Leute auch U-Boot von der SVP. Also er hat es auch bei den sehr kritischen Leuten hat das verteidigt. Und das ist eigentlich ein bisschen atypisch für ihn. Also ein anderer Bundesrat wäre vielleicht schon längstens im Wahlkampfmodus gewesen. Aber er ist wirklich lang zurückhaltend gewesen und taut jetzt so ein bisschen auf. Und dann gibt's ja noch eine zweite FDP-Bundesrätin, das ist Karin Keller-Sutter. Und sie hält sich, ich würde jetzt mal sagen, nicht ganz ihrem Naturell entsprechend sehr stark zurück in dieser Frage.
Warum?
Ja, ihr ist eine Weile lang mal vorgeworfen worden, sie würde das Dossier an sich reissen. Das war der, wo sie noch Justizministerin war. Und als Justizministerin kann man ja in Europa Fragen mitreden, weil es dort quasi auch entscheidende Punkte gibt, ja, in den rechtlichen Fragen. Und dort hat es geheißen, ja, sie will quasi das hindurch alles steuern. Und seit sie jetzt aber im Finanzdepartement ist, gehört man eigentlich nichts mehr von ihr. Sie tut auch als Bundespräsidentin jetzt in Interviews möglichst vermeiden, das Thema. Und ja, man hat fast ein bisschen den Eindruck, sie sei nicht so überzeugt davon. Sie lehnt das vielleicht ab, aber ihr Umfeld bestreitet das also her. Die sagen, sie ist für die Verträge. Und man kann auch sagen, aktuell hat sie vielleicht auch ein paar noch andere Sachen zu tun, so mit den Zöllen und dem Sparpaket und so.
Ende Oktober ist die Vernehmlassung fertig, die öffentlich. Wie geht es denn weiter? Wann stimmen wir überhaupt ab über das?
Das ist noch nicht so ganz klar. Es könnte im Jahr 2027 sein oder im Jahr 2028. Zuerst ist ja jetzt noch das Parlament am Zug, wenn dann die Vernehmlassung durch ist. Und das muss noch entscheiden, wie es die Verträge genau behandelt, wie schnell dass es die will durchpeitschen im Parlament. Und das hängt noch von so Detailfragen ab. Tut man jetzt quasi ein neues Sondergrüppli bilden, eine neue Kommission, die sich mit diesen Verträgen beschäftigt als Ganzes, oder tut man es aufteilen und tut das eine zu der Außenpolitiker, das andere zu den Energiepolitikerinnen und so weiter. Das sind noch Fragen, die jetzt so ein bisschen taktisch ausgespielt werden, von denen, die sagen, ja, es muss schnell gehen oder denen, die sagen, lieber warten wir bis nach den Wahlen, die ja im Jahr 2027 sind. Also das ist noch nie entschieden, die Frage, wann dass wir über das werden abstimmen. Aber es wird uns sicher in den nächsten 2 Jahren mindestens stark beschäftigen, das Thema.
In dem Fall reden wir sicher nochmal drüber, Larissa. Danke für das Gespräch.
Danke dir, Philipp.
Das war sie, unsere Folge zur Europafrage in der FDP, zu den neuen Verträgen mit der EU. Ich habe geschätzt mit Larissa Rhein, der Bundeshauschefin von Tamedia. Die Folge von Abapo hat Jacqueline Wechsler produziert. Ich heiße Philipp Loser und wir hören uns morgen wieder. Habt's gut, bis dann. Ciao zusammen.